Welcome to the Where Is My Weed At Podcast.
Ready?
Yes.
Heute bin ich mit einem MC aus NBG unterwegs. Und herzlich willkommen MC Mo oder Motea, wie?
Genau, Motea einfach.
Hallo. Motea, okay. Alles gut?
Alles gut bei mir. Danke, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Und gleich die erste Frage. Du hast in dem Lied Feelings auch gleich gesagt, du willst Nürnberg auf die Karte bringen, weil sonst macht ja keiner. Mhm. Findest du, dass Nürnberg in der deutschen Rap-Szene sehr unterrepräsentiert wird?
In den Mainstream, ich glaube in der Mainstream-Rap-Welt ist es unterpräsentiert. Also wir hatten ja damals Automatik. Mhm. Und Automatik war auf jeden Fall auch, ne, in ganz Deutschland bekannt. Die sind dann natürlich, die haben auch so den Weg geebnet für viele Leute in Nürnberg. Aber wenn man sich das jetzt anschaut, habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass es zu wenig Rapper aus Nürnberg gibt, die, und Rapperinnen natürlich auch, die in Deutschland bekannt sind. Obwohl es hier eine total krasse und geile Community gibt mit echt guten MCs.
Auf jeden Fall. Und was macht Automatik jetzt eigentlich?
Die machen noch Mucke, also ich glaube, okay. Attila macht auf jeden Fall noch hier und da Songs und die sind auch meistens echt krass, also höre ich mir auch jedes Mal wieder an und die sind echt gut. Ich glaube, es ist manchmal schwierig für so ältere Acts und so ältere Rapper dann mit der Zeit zu gehen und mit der Zeit zu gehen, weil die ganzen Fans werden ja auch immer jünger, es kommen neue Fans dazu und ich glaube, dass da halt viele oft ein bisschen auf der Strecke bleiben. So.
Auf jeden Fall, aber Summer Champ ist auch Ende 30, ne?
Ja, der macht auch schon 20 Jahre, glaube ich.
Ja, das ist echt krass. Ne? Und einer meiner Lieblings-, also Top 2 Rapper oder Sänger, Trettmann, der ist ja über 40. Mhm. Und ich gönne den auch, ne? Also der hat so lange dran gearbeitet und dann jetzt ist so erfolgreich geworden. Ja,
das stimmt. Der ist 46 oder so, ne? Krass.
Ja, und der meinte auch, ich bin froh, dass ich jetzt erfolgreich bin und nicht früher, als ich noch jung war zum Beispiel. Und das ist so eine coole Satz, finde ich, weißt
voll,
du? Dass voll. Man, egal wie alt man ist, wenn man irgendwas probieren will, dann mach's einfach so, mhm, weißt du? Und das finde ich cool. Und kommst du aus Nürnberg, also ja?
Also gebürtig bin ich aus Augsburg, in der Nähe von Augsburg.
Da, okay,
bin ich aufgewachsen, mhm, geboren, aufgewachsen und bin vor fünfeinhalb Jahren bin ich hergezogen,
okay,
nach Nürnberg, damals noch zum Studium. Deswegen bin ich hierher und habe dann eben mit der Zeit mich hier immer weiter, immer besser eingelebt. Und ich, mhm, muss sagen, Nürnberg ist auf jeden Fall eine Hammerstadt. Ich wohne hier wirklich sehr, sehr gerne und das merkt man, glaube ich. Ich merke das ab und zu, wenn ich durch die Stadt laufe. Und wenn du natürlich jeden Tag im Alltag bist, dann fällt dir manchmal nicht auf, wie schön eigentlich eine Stadt auch sein kann. Ne? Aber wenn du manchmal dann so, wenn ich durch die Stadt laufe, die Lorenzkirche mir anschaue oder hoch zur Burg gucke, so, dann merkst du so, schon eine schöne Stadt, ey, macht schon Spaß.
Also Nürnberg ist überraschend doped einfach, ja. Also allein von der Landschaft, Essensangebot und auch von der Szene. Also du bist ja auch dazu gezogen. Kriegst du eigentlich den Beef mit, Nürnberg und Fürth?
So im Fußball vor allem. Ich bin ja auch Fußballfan, deshalb, okay, kenne ich mich da auf jeden Fall, merke ich es da ab und zu. Aber ja, mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen nicht so wichtig, ob jetzt jemand aus Fürth oder aus Nürnberg ist.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es ist sehr witzig, auf jeden Fall manche Leute zu sehen, die da das wirklich sehr, sehr ernst nehmen und da dann richtig Hass auf die anderen Leute haben, weil sie aus Fürth oder aus Nürnberg kommen.
Auf jeden Fall, das kriege ich auch mit. Ich bin auch dazugezogen. Ich habe erstmal 2 Jahre in Berlin gelebt und dann in Bonn studiert und dann jetzt in Nürnberg. Seit 2009, okay, auch wegen dem Job. Mhm. Und da habe ich erstmal in Nürnberg gelebt und dann nach Fürth gezogen, weil einfach die Wohnung viel geiler und viel günstiger ist als Nürnberg. Und da kriege ich auch immer Hate, so, weißt du? Aber
Deinen Zuhörern dann, oder wie?
Nee, nicht von Zuhörern, von Arbeitskollegen halt. Ach so. Die machen sich natürlich immer lustig über mich, weil ich dann nach Fürth und so meine so, ja, ich will nicht, dass mein Kind später auf dem Ausweis, da steht Geburtsort Fürth oder so.
Okay, ja, mein Gott, dann müssen sie halt ein bisschen aufpassen, wo sie sozusagen das Kind dann zur Welt bringen.
Ja.
Aber nee, bei mir ist das wie gesagt, beim Fußball merke ich das zwar schon so, aber sonst ist mir das eher egal.
Auf jeden Fall. Also ich finde, also ich bin ja auch ab und an in Augsburg. Hm. Augsburg ist auf jeden Fall auch eine sehr coole Stadt, Augsburg muss ich sagen. Augsburg ist
mega schön, ja.
Ja, und ich finde, was Gastronomie-Szene angeht, die sind auch teilweise einfach echt weit, so mit den Angeboten, dann so Hipster-Sachen. Hm. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht, so eigentlich in Augsburg.
Augsburg ist ja auch irgendwie die drittgrößte Stadt Bayerns, ne? Das wissen, oder die zweit, ich glaube die drittgrößte Stadt. Und da sind auf jeden Fall viele kreative Köpfe auch dort unterwegs. Es geht immer ein bisschen unter, weil man sich dann eher München, wenn man an Bayern denkt, denkt man an München, vielleicht noch an Nürnberg und dann halt irgendwie die Alpen und sowas.
Ja, aber das ist auch eine, also ist auch gut gelegen halt, ne? Also weil,
ja.
Es ist eine 45 Minuten im Zug nach München. Viele wohnen ja mittlerweile, also Münchner wohnen ja in Augsburg, weil die zahlen lieber die Zugtickets und dadurch sparen die immer noch bei der Wohnung, weißt du, wenn die jetzt in München wohnen würde. Das ist doch krass, oder nicht?
Ja, München ist halt auch einfach unfassbar teuer.
Ja,
also das ist wirklich
übelst
verrückt, was da die Leute, sogar wenn du so im S-Bahn-Gebiet von München lebst, allein da ist es ja schon unfassbar teuer, weil du ja immer noch theoretisch die Möglichkeit hast, mit der S-Bahn in einer Stunde dann in München zu sein und dann kostet halt eine Wohnung 200 Euro mehr als normal.
Ja. Aber was geht ab in Augsburg-Oberhausen, Mann? Also in Oberhausen Hauptbahnhof. Ich weiß nicht, magst du vielleicht kurz ein bisschen erzählen, was da ist?
Nein, Augsburg-Oberhausen ist, glaube ich, so ein bisschen, ich bin da auch nicht so oft gewesen. Ne? Mhm. Also ich bin immer so nach Augsburg dann mal gefahren, am Wochenende und abends so. Augsburg-Oberhausen ist so ein bisschen, würde ich mal sagen, eine Mischung aus der Südstadt in Nürnberg und dem Hauptbahnhof von Nürnberg.
Genau, und dann vor dem Hauptbahnhof gibt es quasi so einen Park, ist eigentlich so eingezäunt, den kleinen Park. Ich glaube, das ist vielleicht so 20 Quadratmeter oder so. Und da sind die Junkies jeden Tag und die spritzen sich dann einfach so. Und wenn man da vorbeiläuft, es ist schon ein komisches Gefühl, finde ich. Aber ich finde es besser so, anstatt jetzt irgendwo, weiß nicht, wo es gefährlicher ist halt, ne?
Ja, ich meine, solche, die Menschen, die irgendwie suchtkrank sind und, ne, wie die Leute mal sagen, Junkies, wenn, was willst du denn sonst machen? Also entweder du gibst denen Drogenkonsumräume, was in Bayern ja bisher immer noch nicht akzeptiert und gewünscht wird.
Was ich scheiße finde.
Absolut, weil das wird auf jeden Fall die Problematik sehr viel besser machen. Mhm. Ja, also nicht, die wird nicht verschwinden, aber es wäre auf jeden Fall für die Menschen besser so. Aber wenn du eben denen keine Möglichkeiten bietest und keine Chancen gibst, irgendwie von ihrer Krankheit wegzukommen, dann versammeln die sich und suchen sich halt Plätze, wo sie eben dann zusammenkommen können.
Mhm. Guter Punkt, ja.
So.
Ja, das ist auf jeden Fall besser.
Das also, hast du ja in Nürnberg auch gesehen. Am Hauptbahnhof damals, in der Königstor-Passage, war ja auch so berühmt berüchtigt, dass da ja viele Junkies sind und Drogen konsumieren und Drogen verkaufen und so weiter. Und was haben die dann gemacht? Dann haben sie einfach den einen Eingang hinten an der Sparkasse, was in diesem Mittelgeschoss, haben sie zugemacht. Und da halt verstärkt kontrolliert. Und was ist passiert? Die ganzen Menschen sind halt dann einfach ein bisschen weitergezogen.
Ja, klar.
Ne? Und dadurch verschiebst du das Problem, damit die Touristen und so weiter eben nicht sehen oder die negativen Seiten der Stadt sehen. Aber du hilfst den Menschen nicht, die davon betroffen sind. Und das ist leider das Problem da gewesen.
Also es ist getreu nach dem Prinzip, wenn man den armen Leuten nicht sieht, dann existiert denn Armut nicht so, ne?
Ja, genau.
Und das ist auch ein Problem. Aber jetzt kommen wir zurück zum Thema Nürnberg. Ich finde, zumindest bei den Liedern in den Rapper, in den Hip-Hop-Liedern oder zumindest von den Nürnberger Rapper, ich finde es ein bisschen schade, dass ich bekomme dieses Gefühl von Nürnberg noch nicht so richtig vermittelt, weißt du? Also wenn du Berliner Rapper hörst oder aus Frankfurt, die erzählen die Geschichte so, dass du weißt ungefähr, okay, wie war das so in den Frankfurt so, ja? Oder es muss ja nicht unbedingt um Gangster sein oder wie auch immer, ja. Aber da höre ich halt klar Nürnberg und finde ich auch cool, dass du da und so bestimmte Stadtteile auch repräsentest und so. Und ich weiß nicht, warum die. Es gibt noch keinen Nürnberger Sound, findest du nicht?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also wahrscheinlich gibt es noch keinen Sound, weil es die Bekannten noch nicht gibt, die Mainstream.
Die denn die anderen beeinflussen halt, ne?
Genau so, ich glaube, dass das eher das Ding ist. Ich finde schon, dass wir in Nürnberg sehr, sehr gute Leute haben, die unfassbar talentiert sind. Mhm. Aber oft ich eher das Gefühl habe, dass man hier bisher es noch nicht so gut geklappt hat, sich gegenseitig zu supporten. Das ist, glaube ich, oft immer so ein Punkt.
Echt? Okay, gut, interessant. Warum denkst du so?
Wenn du dir Frankfurt anschaust, wenn du dir Berlin anguckst, Stuttgart auch, ja, wenn du in Stuttgart hast, dann Shindy oder eben aus der Ecke da Shindy, Rin, Bowser und so weiter, die auch, wenn sie nicht die ganze Zeit miteinander Songs machen, sich gegenseitig versuchen zu pushen und das und auch stolz sind, dass ein Rin und ein Bowser aus der gleichen Stadt kommen und das dann auch gerne nach außen so tragen. Mhm. Und ich glaube, dass das hier noch so ein bisschen fehlt, aber sich auf jeden Fall auch langsam aufbaut und immer mehr.
Ich verstehe dich auf jeden Fall. Weißt du, woher das kommt? Also das ist nur meine Vermutung, ne? Ich glaube grundsätzlich in Nürnberg, allein weil es auch, also coole Leute, definitiv, aber allein wenn es auch ein bisschen, es ist keine große Stadt, aber es ist jetzt auch kein Dorf und da ist auch viel Neid und Hate gegenseitig einfach, weißt du? Also innerhalb in der Stadt, zumindest das ist so, was ich von der Szene bekomme, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, so die ganzen Leute sehe. Und ich glaube, das widerspiegelt sich einfach wieder in den Hip-Hop-Szene. Meine Vermutung.
Glaube ich dir, ne? Doch, auf jeden Fall. Ich selber habe jetzt keinen Neid oder Hate irgendwie davon was mitbekommen oder dass mir gegenüber jemand sich so geäußert hat. Aber ich glaube so, im Inneren von jedem ist da immer so ein bisschen Neid natürlich da. Ne? Man will immer weiter hoch und man will es schaffen und man will noch mehr Zuhörer und so weiter. Und wenn es dann jemand anders bekommt, dann ist es natürlich oft so, dass die Leute ein bisschen neidisch sind. Ja, oder vielleicht nicht ganz so sehr supporten, wie sie es sonst machen würden.
Ja. Und ich finde, in Nürnberg ist es halt so, es ist jetzt keine Gangsterstadt, halt, ne? Mhm. Aber es gibt unheimlich viele Geschichten, die man eigentlich erzählen kann. Also alleine von der Geschichte von Nürnberg und dann, wie die Stadt sich jetzt immer weiter entwickelt und dann ändert halt, ne? Und ob das man gut findet oder nicht. Und deswegen finde ich auch zum Beispiel in deinen Liedern ziemlich cool, weil du erzählst genau, was du jetzt gerade erlebst, ne? Also du bist gerade am Anfang von deiner Karriere und du willst den Durchbruch haben, ne? Und ich finde es einfach geil, dass du dann uns daran teilnimmst, zum Beispiel, ne?
Ja, das stimmt schon. Also es ist jetzt nicht so, dass mein Hauptziel ist, auf jeden Fall irgendwann Milliarden und Millionen zu machen, so ist es nicht. Aber es ist so offene, meine Musik ist, glaube ich, sehr biografisch und sehr viel persönliche Erlebnisse, aber auch Sachen, die man halt mitbekommt und sieht in seinem Umfeld.
Ja.
Und da bin ich dann schon so, dass ich da recht ehrlich dann in der Musik bin, so auf jeden Fall. Weil ich es anders nicht kenne. Das ist, glaube ich, die Art von Hip-Hop, mit der ich aufgewachsen bin. Es war immer so diese offene, ehrliche Musik, wo man auch, bei der man eben so auch eigene Fehler eingesteht und eigene Probleme anspricht.
Zum Beispiel?
Ach, das kann ja alles sein. Das können irgendwie verlorene Beziehungen sein.
Nee, ich meine, mit welchem Rapper bist du aufgewachsen?
Ach so, Sido. Auf jeden Fall okay. Sido. Ja. Also Sido war
so der... So Agro-Zeit, oder?
Ja, genau.
Ja, Mann.
2004,
2005. Ja, Mann.
Ich glaube, ich war 11 oder so, oder 10, als ich das zum ersten Mal, habe ich meinen Blog auf MTV damals gesehen. Und am Anfang war ich so echt so, wer ist denn das? Was macht er da mit seiner Maske?
Ja.
Überkrass. Und es hat mich irgendwie sofort gecatcht. Und Sido war dann auf jeden Fall der mich bis heute auch noch begleitet. Ich höre nicht mehr alles, was er jetzt so Neues rausbringt. Aber ich feiere seine alten Sachen auf jeden Fall sehr und für mich ist er immer noch der krasseste in Deutschland.
Okay, also ich mag seine neuen Sachen eigentlich gar nicht so, muss ich sagen. Aber ich mag's, weil ich glaube, es ist, ich weiß nicht, es ist zu. Ich meine, ihm geht's ja gut halt jetzt. Ne?
Ne, auf jeden
Und er
Fall.
erzählt einfach so über seinen Glück, was ich auch berechtigt finde. Und deswegen ist es auch sehr erfolgreich geworden. Es ist einfach passender zu Mainstream-Geschmack halt, ne? Und aber das ist für mich nicht so spannend, so vom Team her. Was ich meine. Und deswegen, ja.
Das heißt, dich interessiert auch eher so die Leute, die noch mehr so Struggle zu erzählen haben, wahrscheinlich, und nicht so nur das Happy-Zeug.
Nicht nur, ich meine, ich mache ja UFO und
Okay.
ihm geht's ja gut, also wie man von den Lines kriegt. Aber wie soll ich sagen? Ich denke einfach, der Sido, seine neuen Lieder ist eher ein bisschen spießig. Es ist so Leute, die in Beringersdorf leben oder so. Weißt du, ich meine? Oder? Nee,
Okay.
wie heißt das denn?
Wilmersdorf dort, Charlottenburg.
Nee, 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 nee. Also, ja, okay, das ist in Berlin. Aber ich meine, da, also, das ist so Lieder, die, wenn man jetzt vergleichbar vielleicht für die Leute, die in Ellenstegen jetzt leben, so. Weißt du, ich meine?
Ja, verstehe ich. Das kann wahrscheinlich, es spricht eine andere Hörerschaft auf jeden Fall an. Liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass Sido halt nicht mehr nur Rapper ist, sondern Entertainer und Castingshow-Mitglied und was weiß ich, und im Endeffekt so zu der oberen Klasse der Promis gehört.
Auf jeden Fall. Und das muss ich sagen, zum Beispiel, ich mache seinen Auftritte, zum Beispiel beim Joko und Klaas oder so, viel unterhaltsamer, als wenn er rappt, zum Beispiel, ne? Und so wie du gesagt hast, der ist auf jeden Fall ein Entertainer geworden und der ist einfach jetzt ein anderes Kaliber von Promi. Und ich gönne ihm, ja.
Auf jeden Fall. Also, ich meine, der hat gestruggelt. Er hat viel dafür gearbeitet und er hat im Endeffekt auch für viele neue Künstler, die jetzt draußen sind, auch den Weg geebnet. Ja, vielleicht nicht nur musikalisch, aber vor allem die Türen, die er aufgemacht hat und dass Hip-Hop eben auch mehr im Mainstream gespielt wird. Und der hat ja auch immer ein bisschen seine poppige Hooks gehabt oder mit Adel Tawil und so weiter, also mit Popsängern, und hat dadurch eben Hip-Hop auch viel mehr, glaube ich, in die Mitte der Gesellschaft gebracht, warum wir jetzt so an dem Punkt sind, dass Hip-Hop im Club läuft, deutscher Rap, und dass die Leute auf Deutschrap-Partys gehen und es gibt Spotify-Playlisten mit Millionen von Zuhörern, nur wegen Deutschrap.
Deutschrap war nie so cool.
Nee.
Ja, und deswegen, wenn man sagt, ja, früher war alles besser, es kann sein, aber ich finde Deutschrap jetzt auf jeden Fall cooler als vor 10 Jahren. 100 Pro. Also insgesamt, für mich.
Ja, es gibt sehr viel coolen und guten deutschen Hip-Hop. Es gibt aber auch sehr viel Müll, muss ich ehrlich sagen,
Auf
gerade
jeden
so
Fall.
im deutschen Rap. Es fängt halt an, klar, wenn irgendwas, auch damals mit Rock so, als das wirklich so populär wurde bei allen, hat jeder versucht natürlich irgendwie auf diesen Zug mit aufzuspringen. Und das versucht man eben jetzt auch. Und ich bin nicht immer ein Fan von 300 Party-Hip-Hop-Songs nacheinander, die sich aber alle auch sehr ähneln.
Ja.
Das ist nicht immer so das, was ich am liebsten höre. Aber dafür gibt es Gott sei Dank auch trotzdem auch heute noch richtig gute deepe Rapper, richtig gute Straßenrapper und so weiter, die genauso erfolgreich sind, eben weil jetzt Hip-Hop eine viel breitere Hörerschaft bekommen hat.
Ja, auf jeden
Ja.
Fall. Jetzt kommen wir zu deinem Album Paradox.
Yes.
Wann oder anders? Was ist die Hauptgeschichte, die du uns da erzählen willst?
Paradox ist im Endeffekt, der Titel des Albums sagt eben schon, was für Musik in dem Album steckt, und zwar paradoxe Musik. Ist nicht jeder Song. Ich habe zu jedem Song, der ein bisschen mehr so deep ist und mehr traurig ist, einen Song gemacht, der dem gegenübersteht, wo ich ähnliche Themen anspreche und dann halt einfach einmal von der Happy-Seite, einmal von der vielleicht nicht so oder von der traurigen Seite, und so habe ich das Album eben versucht aufzubauen, um im Endeffekt einfach nur Facetten darzustellen, so Facetten des Lebens, die jeder hat. Jedem geht's mal gut, jedem geht's mal schlecht, und da sind für alle Möglichkeiten, glaube ich, Songs auf dem Ding.
Von den Texten kann man ja auch ein bisschen raushören, dass du auf jeden Fall die bunte Blüte auch genießt. Ja. Wie ist es eigentlich, oder wie ist es bei dir? War das eine bewusste Entscheidung, okay, ich mache jetzt einen Song für Stoner, die jetzt gerade chillen, damit die quasi ein Lied haben? Oder war das einfach den Vibe, den du gefühlt hast, als du stoned warst und dann du hast Musik gemacht?
Ja, eher so, auf jeden Fall das Zweite. Ich mache, okay. Ich hock mich nicht hin und denke, okay, ich will jetzt einen Song machen, der irgendwie nach Party klingt, oder ich will einen Song machen, der für die Leute ist, die auf der Straße hasseln oder irgendwie sowas, sondern ich höre Beats, verliere mich so ein bisschen einfach in der Musik und dann schreibe ich das, was ich halt gerade fühle. Ich habe sehr, sehr viele Texte, die wahrscheinlich nie rauskommen werden, weil es halt immer nur so kleine, mal hier 6 Bars, hier mal ein 16er ist und das irgendwie irgendwo auf dem Handy halt drauf ist. Weil ich so einen Song, wenn ich einen Song mache, meistens versuche, direkt in einem fertig zu kriegen, wenn es klappt. Also, dass ich den Text auf jeden Fall direkt da habe und den auf jeden Fall meistens nicht mehr ändere. Weil ich dann immer finde, dass man so den Moment am besten gecatcht hat, ne? Ja. Anstatt, dass man wochenlang vielleicht einen Song schreibt und dann aber halt auch nicht mehr den so sehr fühlt, wie man ihn am Anfang gefühlt hat.
Okay, also das heißt, du hast auf jeden Fall auch Stoned aufgenommen?
Nee.
Echt nicht?
Gar nicht, nee.
Warum?
Ich muss da konzentriert sein und muss mich versuchen, darauf richtig zu konzentrieren, deshalb war ich da auf jeden Fall immer nüchtern.
Ah, okay, jetzt interessiert mich aber der Prozess zu einem Song. Also das heißt, angenommen, also du hast schon mal auch aber Begriff geschrieben, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Genau, also das heißt, du smokes und dann, falls dir was einfällt, schreibst du und dann versuchst du halt so Lines. Und dann, wenn es passt, wartest du, bis du nüchtern bist und dann nimmst du auf, oder wie?
Ich nehme meistens nicht am gleichen Tag auf.
Ah, okay, warum?
Weil ich sehr gerne nachts schreibe.
Okay.
Wenn es dunkel ist und draußen eher so ruhig ist, da schreibe ich am liebsten und nehme es dann eher am nächsten Tag oder 1-2 Tage später auf. Ich weiß nicht warum, es hat sich bei mir einfach so eingebürgert und war irgendwie immer schon so.
Hast du schon probiert aber?
Ja, und es waren auch dann oft gute Songs.
Okay.
Kriege ich dann schon ab und zu hin, meistens bin ich dann aber einfach ein bisschen zu faul. Und wenn es dann abends ist, dann schlafe ich irgendwann halt ein oder
okay.
Gehe ins Bett.
Interessant, Mann.
Ja.
Ich glaube, du musst auf jeden Fall ein paar Songs Bekiffs aufnehmen.
Mal schauen.
Und jetzt ist das Baby da. Was kommt jetzt?
Ich arbeite sogar schon oder jetzt schon länger an was Neuem mit einem anderen Rapper. Mickey D heißt der.
Okay, ja, der ist auch schon.
Genau, der ist auch zweimal auf dem Album drauf.
Und ist der auch aus Nürnberg?
Der ist auch hier aus Nürnberg. Der ist gebürtig aus Ingolstadt. Wohnt da jetzt aber auch schon, ich glaube, 4-5 Jahre oder 3-4 Jahre hier. Und genau, mit dem mache ich ein Kollabo-Ding. Das soll diesen Sommer am besten, wenn alles klappt, diesen Sommer auf jeden Fall.
Ein Kollabo-Album?
Yes.
Dope, auf jeden Fall. Also, wie findest du jetzt die Kollabos von Summer Jam und Casey Rebel?
Ich habe Maximum 1, was damals rauskam, habe ich mir sehr, sehr gerne angehört. Da waren richtig gute Songs drauf. Dieser Lamborghini-Song oder Murcielago, der war richtig krass.
Okay, aber die neueren hast du...
Die neuen habe ich, Walla 9 habe ich mir angehört und war jetzt nicht so meins.
Walla 9 ist übelst dope, Mann.
Ja, es ist ein cooler Song, aber es ist halt ein Song
für Meme.
So, für TikTok, für ja, irgendwelche Meme-Lied. Witzigen, kurzen Videos, die Leute dann posten. Das ist ein sehr, sehr guter Marketing-Move auf jeden Fall. Fly fand ich krass. Den davor, wo sie in Berlin dieses Überraschungskonzert gegeben haben. Das war cool. Und ja, mal schauen, was da jetzt noch kommt. Ich bin gespannt. Ich feiere die beide auf jeden Fall. Mal gucken.
Also wie gesagt, ich glaube, ich habe schon mal gesagt, Summer Jam alleine ist gut. Casey Rebel alleine ist auch gut. Aber zu zweit, ne, sind die wie so eine...
Dream Team.
So eine Dream Team, ja. Ich sag dann so, Summer Jam und Casey Rebel ist der Joko und Klaas des deutschen Raps.
Okay.
Weißt du, die sind zusammen besser als alleine.
Ja, Da würde ich, glaube ich, eher Chill und Abdi als die Joko und Klaas Deutschraps auf jeden Fall nehmen. Die finde ich
Okay.
noch ein bisschen krasser,
Okay.
weil sie alleine nicht so witzig sind oder nicht so gut zusammenpassen, finde ich. Chill und Abdi, finde ich, passen super als Team zusammen auf den Songs. Und bei Casey und Summer, also ich höre das letzte Summer-Album, das war für mich unfassbar krass, das habe ich richtig gefeiert.
Welcher? Welches Album war das?
Das war das mit diesem Teddybären vorne
Ah
drauf, wo
ja, der ist nicht
Swish drauf
schlecht.
war und
Der ist
so.
nicht schlecht.
Das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Casey Rebel höre ich auch so privat. Glaub lieber als wenn die, als ihre Collabo-Dinger.
Ah, okay,
Ah.
interessant. Okay. Nee, also ich mach, wie gesagt, beides und ich die Lieder wie Fly und dann auch geht nicht, gibt's nicht oder so, glaube ich. Die
Stimmt.
ist auf jeden Fall richtig hart, auch so vom Beat her. Und wie findest du jetzt das neue Album von Hafti?
Ich hab's noch gar nicht gehört.
Okay, also
Ich
bist du
hab.
überhaupt ein Fan von ihm?
Ja, sehr. Also, Haftbefehl ist für mich auf jeden Fall einer der besten deutschen Rapper aller Zeiten.
Ja, und
In
für mich auch ein sehr guter Geschichtenerzähler.
voll. Also in dem, was er macht, ist er auf jeden Fall einer der besten und hat auch, eben wie auch ein Sido, nur Haftbefehl war wahrscheinlich noch ein bisschen krasser darin, eine neue Art und Weise von Musik oder wie man Rap in Deutschland macht, zu etablieren. Jeder wollte danach wie Haftbefehl sein.
Richtig.
Jeder hat versucht, auf einmal Wörter aus anderen Sprachen mit einzubringen und jeder war auf einmal ein sehr, sehr harter Kenneck. Und das hat Haftbefehl auf jeden Fall super etabliert.
Auf jeden Fall. Also das erste Lied, also ich mache seine ganz frühen Lieder auch nicht alle, aber zum
Ja.
Beispiel das Lied, was mich so gecatcht hat, war gestern in Galus, heute in den Charts. Und ich meine, ich kenne ja auch ein paar Frankfurter und ich weiß so, also was in Galus halt so geht. Und deswegen finde ich halt cool. Und dann kam das Album, aber ich weiß nicht,
Also
welches.
like Stereotyp, oder? Welches?
Nee, nee, nee. Also wirklich Fan geworden bin ich eigentlich viel später, nachdem er so in den Major
Okay.
Label umgestiegen ist. Da wo das Album mit Saudi-Arab Money
Ja,
Rich.
dieses russisch Roulette-Album.
Ja,
Ja, das war
genau.
krass.
Das war auf jeden Fall ein heftiges Album.
Ja.
Das ist, wo ich sage, der in Deutschland kann auch sowas reinbringen. Ne? Ich meine, der war ja so, wie du gesagt hast, einer der ersten, der sowas gemacht hat. Ne? Und wenn du das Album magst, dann wirst du auf jeden Fall von dem weißen Album nicht enttäuscht sein.
Okay.
Ja.
Ja, ich habe die Singles gehört. Das mit Shirin David fand ich schon krass.
Ja.
So. Das war sehr, sehr gut.
Machst du Shirin eigentlich?
Ja.
Reden wir jetzt ein bisschen von den weiblichen
Es
Rapperinnen.
gibt unfassbar gute weibliche Rapperinnen oder Rapperinnen in Deutschland. Shirin macht das, was sie macht, am besten in Deutschland. Ich finde es sehr, sehr gut, wie sie so ein bisschen.
Ja. Wie meinst du das? Shirin macht das am besten.
Also sie ist nicht die beste Rapperin, die wir in Deutschland haben, wenn wir jetzt nur technisch uns das anschauen oder nur jetzt sagen, okay, geht es jetzt um Technik oder um Inhalt und Deepness. Da gibt es andere Rapperinnen, die ich ein bisschen besser finde. Aber Shirin also sie vermarktet sich besser als jede andere Rapperin. Natürlich geht sie viel auf so Klischees ein, die man halt von Frauen leider auch immer noch hat im deutschen Rap. Oder überhaupt im Rap an sich, ja. Sehr viel, was sie macht, ist ja von Lil' Kim inspiriert und von Nicki Minaj. Die Aussprache, ja, wie sie Sachen ausspricht in ihren Songs, ist ja auch fast identisch oft mit Nicki oder mit Cardi B. Sie macht es aber sehr, sehr gut, wie sie ankommt und sie ist so ein Boss und sie sagt so, ey, ich bin meine eigene Frau, scheiß mal auf euch alle und das macht sie super. Ich höre halt das nicht so viel. Also, ist
Okay.
jetzt.
Aber ich finde es ist auch in Ordnung, wenn dann ein Rapper oder Rapperin oder wenn die nicht immer diepe Themen jetzt bearbeitet. Also ich meine, ich will auch mal unterhalten werden halt, ne? Ich finde es einfach Bullshit, dass ein guter Rapper ist nur dann gut, wenn er über diepe Themen spricht. Was ich
Ja.
meine? Das finde ich nicht so, weil es muss nicht sein. Ich meine, manchmal vielleicht beschäftigt ihn einfach oder es sieht das Thema einfach nicht, ne? Aber auch Lieder, zum Beispiel Flex-Lieder, kann auch richtig gut aufgebaut sein.
Ja,
Was ich meine?
auf jeden Fall.
Und Flex ist auch nicht gleich Flex. Ja, du kannst, ich meine, so wie UFO zum Beispiel. ich meine, klar, es ist einfach nur Rumgeflexe, ja, aber mach das erstmal so ein Lied, die einfach so ein bisschen lustig, aber ernst gemeint, aber auch nicht so übertrieben, dass man ihm noch gönnt, so.
Ja, es kommt immer drauf an, wie man sich gerade fühlt, was man hören will. Ja. Voll. Wenn ich jetzt einfach nur mich entspannen will oder unterwegs bin im Auto oder was auch immer, dann will ich natürlich auch irgendwie ganz coole Musik hören oder entspannte Musik. Ja, und manchmal bin ich halt auch, ich bin oft eher jemand, der noch so Deutschrap gerne hört, wie er früher war, so ein bisschen den alten Zeiten hinterherweinen, aber trotzdem halt auch viele neue Sachen auf jeden Fall sehr feiern.
Na klar. Auf jeden Fall. Machst du Juju?
Heißt die Juju oder Juju?
Ich weiß gar nicht. Juju. Juju. Also ich meine, die sagst das immer. Weil es Deutschland.
Ja, ich feiere Nura mehr als Juju. Sind natürlich verschiedene Künstlerinnen, aber ich feiere Nura irgendwie ein bisschen mehr als Juju.
Okay, also machst du die Sixteen-Sachen?
Boah, nee. Das ist nichts für mich. Ich weiß nicht, das gefällt mir nicht. Alleine sind die krass. Also wenn Nura alleine rappt oder Juju alleine ihre Dinger macht, finde ich das sehr, sehr krass. Aber das damals, als sie noch zusammen Sixteen gemacht haben, nee.
Ja, also ich feiere auch nur ein paar Lieder von Sixteen, aber das neue Lied von, nicht das neue Lied, das Album von Juju feiere ich auf jeden Fall voll. Also viel mehr als Nura eigentlich. Mhm. Und nicht nur, weil Juju heißer aussieht.
Ja.
Aber ich mag einfach den Style so ein bisschen mehr. Und ja.
Ja, auch, verstehe ich auch. Ich kenne viele auch in meinem Umfeld, die auf jeden Fall Juju mehr feiern. Aber beides sehr, sehr talentierte Künstlerinnen auf jeden Fall.
Aber es gibt auch eine Rapperin bei dir im Album. Ich weiß nicht, entweder in dem Lied 20 Quadratmeter oder Feelings zum Beispiel. Feelings, ja. Wer ist die eigentlich?
Das ist Amaris.
Okay.
Amaris ist auch eine Rapperin hier aus Nürnberg.
Dope auf jeden Fall.
Sehr, sehr, sehr talentiertes Mädchen. Also die ist wirklich krass gut und ich war sehr happy, dass sie auf jeden Fall zugesagt hat, auf dem Album zu sein, weil ich ihre Stimme feiere und ich feiere, wie sie rappt, weil sie einen richtig geilen Flow einfach hat. So wie sie brettern kann über die Songs, aber gleichzeitig auch so ein bisschen singt. Top.
Ich glaube, ich muss die zum Podcast auch einladen.
Safe, ja. Die ist super. Also kann ich nur jedem empfehlen, die auf Spotify mal sich auch anzuhören. Genauso wie Mickey D natürlich auch,
ja.
Den ich auch richtig krass finde. Und die beiden sind für mich so mit in Nürnberg die talentiertesten gerade.
Okay. Und jetzt mit Mickey D willst du ja ein Kollabo-Album. Und worum geht's da in dem Album?
Titel sage ich mal jetzt noch nicht, wir sind noch nicht hundertprozentig sicher, klar, wie es heißt, aber im Endeffekt soll es so ein bisschen um darum gehen, wo wir uns sehen in so und so vielen Jahren, mhm, und wo wir gerade sind und da einfach so ein bisschen Musik, die so die Zukunft versucht herbeizurufen und man so drauf hofft, dass das, was man sagt, irgendwann Realität wird.
Interessant. Na? Und wo willst du denn sein in 10 Jahren?
Das weiß ich nicht. Das ist okay. Nämlich genau das Interessante daran. Ja. Das weiß ich selber noch nicht.
Es ist auch in Ordnung, nicht zu wissen.
Ja. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es absolut okay, mit Anfang oder Mitte 20 noch nicht zu wissen, was man in 10 oder 20 Jahren machen will.
Ey, wir sind im 2020 und wir wissen noch nicht mal, was nächste Woche passiert, ne?
Das ist so. Wir wissen nicht mal, was dieses Jahr noch alles passieren wird. Die ersten 6 Monate, jetzt haben wir echt schon viel, viel gezeigt.
Hast du Tabak?
Ja, mal schauen. Und genau darum geht's eigentlich auch jetzt so in dem Album. Die Songs sind alle sehr inspiriert von so ein paar, von so, es hört sich alles nach bisschen Rick Ross mäßig an, ne? Wenn er so auf seinem entspannten, auf seinen entspannten Tracks drauf ist. Mhm. Also ein bisschen Russ, Rick Ross mäßig, die zwei, es waren so auch ein bisschen die Inspiration. Und ja, bald kommt der erste Song kommt jetzt bald schon. Money Moves wird der heißen.
Money Moves, was machst du? Gin and Juice, alles cool. Rhythm Blues in der Booth. Narben auf der Haut, so wie Tattoos. Money Moves, was machst du? Gin and Juice, alles cool. Rhythm Blues in der Booth. Narben auf der Haut, so wie Tattoos.
Ey. Ich brauch drei Gabeln zu dem Fischgericht. Nicht weil es cool, sondern weil's wichtig ist. Sie sagt, sie braucht dich, aber liebt dich nicht. Du bleibst allein, weil sie nicht billig fickt. Ich trink Rosé alleine in meiner Crib. Planen Big Moves, sauge auf das Biss. Ich ficke Rapper jeden Tag, aber nenne mich selber Pazifist. MVPs in meinem Rücken, pass auf, wenn die gerade trifft. Ich hab ein Fable für Meeresfrüchte und Weißwein. Wir haben die Formel.
Money Moves, okay, yes. Ich bin gespannt. Wann kommt das raus?
Wissen wir noch nicht. Ich glaube im Juli. Ich glaube Anfang Juli, ja.
Okay.
Irgendwie so. Da kommt es raus und dann weiß man schon, in welche Richtung das alles geht.
Ja, bring das schneller raus, Mann.
Ja. Alles mit der Zeit, jetzt mit Corona ist natürlich eben ein bisschen alles verlangsamt worden. Ne?
Mhm. Das ist. Und jetzt reden wir ja doch, wie du auch gesagt hast, von dem Gegenwart, wo du jetzt gerade bist.
Mhm.
Machst du das noch nebenberuflich oder?
Rap, ja, meine ich? Okay. Also ich mache das einfach, weil es mein Hobby ist. So, ich liebe andere lieben es, Bilder zu malen oder Gedichte zu schreiben oder was auch immer. Und ich mache halt gerne Musik. Das ist so mein Ausgleich zum Studium, weil ich eigentlich noch studiere.
Mhm.
Und da jetzt im Master bin und genau.
Was studierst du?
Soziale Arbeit.
Okay. Erklär mir ein bisschen, was ist jetzt soziale Arbeit jetzt als Studium insgesamt? Mhm.
Ja, soziale Arbeit ist im Endeffekt, wenn man das jetzt in der breiten Gesellschaft ansprechen würde, wahrscheinlich das der Studiengang, den sich Leute auswählen, die so ein bisschen mehr alternativ sind.
Ne? Ne? Social Justice Warriors, meinst du?
Genau, ja. Also, ne, das wird dann oft in der Gesellschaft oder bei wird oft gesagt, ja, das sind ja alles so Gutmenschen und die sind alle.
Aber du hast keine blaue Haare.
Nee, das wird man. Bei mir glaube ich auch nicht klappen. Ich habe so dunkelschwarze Haare. Aber im Ende, also ich würde sagen, soziale Arbeit ist ein Studium, in dem es vor allem darum geht, dass man später etwas oder später den Job, den man ausführen möchte, eben irgendwie sinnvoll das nutzen möchte, um Menschen vielleicht zu helfen zu können in ihrem Leben.
Also das ist auf jeden Fall sehr. Admirable. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Mm. Auf jeden Fall.
Bewundern.
Ja, genau. Es ist bewundernswert. Ja. Genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Dass du das machst, also vor allem jetzt gerade in der Gesellschaft, wo viel geflext wird und viel meistens von den Zielen sind, die suchen nur Cloud, die suchen nur Fame, was ich meine. Und dass du tatsächlich trotzdem dich dafür entscheidest, finde ich einfach bemerkenswert. Das ist auch ein Wort, das, was ich gesucht habe. Aber
Dankeschön.
Und wie kam das denn jetzt? Wie kam das dazu, genau?
Soziale Arbeit studiert habe.
Ja.
Oder studiere. Ich war auf der Voss und war da auf dem sozialen Zweig, weil ich so wenig Mathe und Physik haben wollte, wie es nur geht. Ich bin eine absolute Niete.
Das hast du auch gerappt, ne? Du hast eine Sex in Mathe oder so?
Immer. Also
Mathe. Ich auch.
Mathe war wirklich mein schlimmstes Fach. Danach Physik. So und danach Chemie. Ne? Also alle naturwissenschaftlichen Fächer waren bei mir immer schon sehr, sehr unbeliebt. Und deshalb bin ich auf die Forst gegangen und bin dann in den sozialen Zweig. Und da musste ja dann immer so Praktika machen auf der Forst. Wo du dann, ich glaube, das halbe Jahr in der 11. Klasse arbeitest und ein halbes Jahr in der Schule bist und das ist dann immer im 2-3-wöchigen Wechsel irgendwie. Und dann habe ich da eben ein Praktikum gemacht in so einer Tagespflege mit Demenzkranken, was mir richtig viel Spaß gemacht hat.
Warum?
Weil ich es erstmal interessant fand, mit den Senioren dort zu arbeiten. Ich fand es unfassbar interessant, von ihrem Lebenslauf zu hören und die Geschichten von denen zu hören, die sie erzählt haben.
Auf jeden Fall, es gibt ja unehrliche Geschichte, oder?
Es ist verrückt. Also ich war jedes Mal sehr gespannt darauf, was ich heute irgendwie Neues erfahre. Das war wirklich cool. Und auf der anderen Seite natürlich, die hatten alle Krankheiten, die waren alle dement, hatten Alzheimer und so weiter, plus noch irgendwelche anderen Erkrankungen, Parkinson oder was auch immer. Und
werden da Cannabis verschrieben, weißt du das?
Nee, bei den Älteren nicht mehr. Das ist auch jetzt schon 6 Jahre her oder 7 Jahre, keine Ahnung. Da hat sich bestimmt auch einiges geändert in der Zeit.
Hoffentlich.
Ja, und das hat mir richtig viel Spaß gemacht, ja. Also mit denen zu arbeiten, das war super. Dann war ich noch mit in so einem, in der Einrichtung BFZ, das gibt's ja überall, wo es um Jugendliche geht, die keine Ausbildung gefunden haben, und dann sind sie halt da rein und haben Bewerbungen geschrieben. Man hat versucht, denen, mit denen zusammen eben Bewerbungen zu schreiben, sich bei Unternehmen für Praktikaplätze zu bewerben und so weiter. Und es war auch sehr cool, und da habe ich dann irgendwie gemerkt, ey, das will ich später auf jeden Fall irgendwie in die Richtung machen, weil ich irgendwie, also weil ich da einfach gemerkt habe, dass ich da Spaß habe dabei. Mhm. Ja. Ich hätte jetzt keinen Spaß, den ganzen Tag im Büro zu hocken und Unterlagen durchzugehen. Das muss man natürlich auch in der sozialen Arbeit in vielen Bereichen. Aber der Grund, warum man das macht, ist nicht, weil dein Chef dann noch reicher wird, wenn du noch mehr arbeitest.
Das ist so ein guter Punkt, ja.
Sondern du machst etwas, um ja vielleicht irgendwie der Gesellschaft was zurückzugeben.
Und in welchem Bereich magst du denn tätig sein? Also von im Bereich sozialen Arbeit, meine ich.
Das Coole ist, dass du so viele Möglichkeiten hast. Du kannst ja in so vielen Bereichen dort arbeiten. Aber ich glaube, am meisten macht mir die Arbeit mit Jugendlichen Spaß. So.
Okay.
Mit Jugendlichen und auch so Kids ab 11, 12, was auch immer. Weil ich da immer das Gefühl habe, da kann man noch den Kids helfen, von der falschen Fahrbahn irgendwie wegzukommen.
Ja.
Na, also bei Erwachsenen ist es oft noch schwieriger, weil da natürlich die auch schon viel mehr erlebt haben und viel gestandener in ihrem Dasein sind, die von ihrer Meinung vielleicht zu ändern oder zu sagen, hey, vielleicht wäre es so oder so besser. Und bei Jugendlichen und Kids funktioniert das einfach mehr. Und ich sehe mich halt oft in denen auch wieder so ein bisschen, und dann möchte ich da eben auch helfen.
Wie würdest du mit dem Thema Cannabis umgehen? Wie alt sind die jetzt? Also unter 18, oder?
Ja.
Jugendlichen so. Jetzt, 14, 15.
Genau, so. Sowas. Ja.
So, Samra-Hörer.
Ja, auch.
Nee, weiß ich. Wie würdest du mit dem Thema umgehen?
Cannabis mit den Jugendlichen besprechen, ja. Meinst du?
Also jetzt angenommen, du hast die beim Kiffen erwischt oder so, ja. Oder die fragen dich, ey, kiffst du? Oder die fragen dich halt über Cannabis. Also wie würdest du dann da umgehen?
Also ich bin auf jeden Fall, ich würde sagen, dass ich sehr offen mit denen umgehen würde. Also das heißt, so offen, dass ich halt denen sage, dass sie mir da nichts, mich nicht anlügen brauchen, wenn sie jetzt, bevor sie, keine Ahnung, ins Jugendzentrum gekommen sind, noch einen gekifft haben oder so weiter. Das riecht man ja auch. Ist ja nicht so, dass man das ja dann nicht bemerkt. Ich glaube, es ist ein offener Umgang ist da halt wichtig, und denen eben auch klar zu sagen, ey, so, wenn du unter 18 bist, solltest du einfach nicht kiffen, weil es halt auch nicht gut tut. Oder unter 21, kommt immer drauf an, es tut dir nicht gut. Also lass es. Aber ich sehe dich jetzt nicht, oder ich bin jetzt nicht sauer auf dich oder möchte nicht mehr mit dir irgendwie arbeiten, weil du kiffst. Das wäre ja auch Quatsch. Oder die dann vor die Wahl stellen, hör auf, oder wir können nicht mehr so zusammenarbeiten. Das wäre ja auch dumm.
Aber du würdest schon zugeben, dass du kiffst?
Ich würde offen sagen, so, ich würde wahrscheinlich eher sowas sagen wie, ja, ich habe es auf jeden Fall auch probiert.
Okay, ja. Okay.
Man muss da auch immer gucken, dass man die Distanz ein bisschen wahren kann, weil es ist eben mit Jugendlichen immer gefährlich, weil man sehr schnell in so eine freundschaftliche, auf so eine freundschaftliche Basis kommt, und da muss man immer gucken, dass das so ein bisschen voneinander getrennt bleibt.
Okay, weil ich bin ja, das ist natürlich anders, weil es eine Familie ist, aber ich bin immer zu meinen Nichten immer offen halt, ne? Mhm. Und wenn ich kiff, oder sage ich dann immer, ich habe gerade gekifft und so weiter, weil ich eben auch zeigen will, oder ein anderes Bild vermitteln will, was Kiffe eigentlich bedeutet, so, ja. Und auch wenn die vielleicht nur sind, nur zwei Nichte, aber wenn die das Bild im Kopf haben und dann eben auch erzählen, wenn jemand was anderes behauptet, so, was ich meine. Mhm. Und aber ich verstehe natürlich, wenn es dann quasi, wenn es eine Arbeit ist, das ist natürlich, da herrscht einfach auch eine andere Beziehung halt zu den Kids, ne?
Ja, klar.
Genau. Aber Aber wieso findest du nicht besser, wenn du einfach sagst, ja, ich kiff, aber eben nur in meiner Freizeit oder abends, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin zum Beispiel?
Ach, ich finde das nicht besser oder schlechter, wie,
okay,
wie ich.
Das ist einfach so, was du.
Das ist so, das soll jeder auf jeden Fall für sich entscheiden, wie er da, wie offen er da sein möchte, glaube ich. Ich glaube, das ist von Mensch zu Mensch einfach unterschiedlich.
Aber hast du jetzt mit Jugendlichen gearbeitet auch?
Ja, so nebenbei immer, genau.
Neben okay. dem
Studium so ein bisschen Geld verdienen natürlich.
Okay, und was findest du, was jetzt gerade in den jugendlichen Bereich zum Beispiel in Deutschland, meinst du, da fließt zu wenig Geld in den Bereich?
Im sozialen Bereich fließt ja immer zu wenig Geld.
Oder?
Egal in welchem Bereich. Also das ist schon, ja.
Es ist schon heftig. Man kann ja den, weil mich interessiert ja immer so Zahlen halt, ne? Weil viele sagen ja zum Beispiel, ja, wir geben zu viel Geld für Flüchtlinge oder wie auch immer, ja. Wir sagen ja 3 Milliarden oder 4 Milliarden war das. Klar, das ist, hört sich viel an, aber dann habe ich mir nochmal angeschaut, weil es mich doch einfach interessiert. Man kann ja nachschauen, zum Beispiel die Bundeshaushalt von Deutschland, und wir haben ein Gesamthaushaltsbudget von 400 Milliarden. Also das heißt, es ist 1% von dem Budget für die Flüchtlinge, ja. Also es ist echt wenig, und fast 50% werden für Sozialsachen ausgegeben, aber jetzt so Hartz IV und Kindergeld und so weiter, die Hälfte. Und für Bildung, glaube ich, oder wie du eben gesagt hast, so Forschungen oder soziale Arbeit, das ist unter 5%. Das ist einfach viel zu wenig. Wenn ihr euch da beschweren wollt, dann beschwert ihr euch bei den Regierungen eben diese Verteilung halt, ne? Es ist einfach ein bisschen unfair. Und jetzt merkt man ja auch in der Corona-Zeit, wie wichtig der Bereich ist halt, ne?
Ja. Ja, den Bereich oder die Wichtigkeit von sozialer Arbeit und von der Arbeit mit den Menschen, denen es vielleicht durch das System geschuldet meist nicht so gut geht, die sieht man erst dann, wenn es den Leuten schlecht geht. Das sieht man erst dann, wenn man sie wirklich braucht. Ja, weil wenn alles läuft und die Wirtschaft funktioniert und die Menschen arbeiten, dann denkt man sich, ach, da braucht man doch keine soziale Arbeit für. Mhm. Wofür braucht man denn die jetzt so? Und dann, wenn mal eben solche Sachen sind, Wirtschaftskrisen oder eben jetzt wie diese Corona-Krise, dann, glaube ich, geht bei vielen Leuten so ein Licht auf, okay, die sind doch auch sehr wichtig.
Ja, ich hoffe, dass sie dann auf jeden Fall jetzt verbessern. Ich glaube, jetzt für die Corona gibt es auch einen Bonus oder so. Ich weiß nicht, ob das was bringt oder nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen. Pflegekräfte,
oder?
Ja, genau, ja. Für Pflegekräfte. Das ist auf jeden Fall verdient und vielleicht wahrscheinlich auch ein bisschen zu spät. Aber immerhin. Aber du willst trotzdem in den Bereich reingehen.
Yes.
Und das ist, sage ich nochmal, bewundernswert. Und, aber dann kannst du ja trotzdem rappen und dann da Geld verdienen und trotzdem der Community helfen, ne?
Das wäre eigentlich das Schönste, das wäre doch der Traum.
Das wäre auch der Traum, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Was würdest du jetzt zum Beispiel, wenn wir von dir, du willst ja auch schauen in 10 Jahren oder so, wenn du den Riesenerfolg hast, ne? Was meinst du, den ersten Schritt, was du machen würdest, um den Jugendlichen vielleicht zu helfen? Ne?
Ich glaube, der erste Schritt ist allein schon in der Musik das, worüber man rappt oder das, was man sagt.
Oh, okay.
Ich glaube, dass das schon der wichtigste Schritt ist, weil für unglaublich viele Jugendliche ist vor allem jetzt auch Deutschrap ein wichtiger Wegbegleiter. Wie auch für mich war, als ich noch Jugendlicher war, habe ich Sido gehört und der hat mir auch durch viele schlechte Momente geholfen. Ne? Wenn das Musik ist, wo jemand über sein Leid erzählt und du kannst dich damit identifizieren. Also auf jeden Fall, Rapper sind Identifikationsfiguren immer noch für die Jugendlichen. Und ich glaube, da ist es auf jeden Fall schon mal das Wichtigste, dass das, was man in der Musik sagt, auch bis zu einem gewissen Punkt auf jeden Fall Substanz hat. Und nicht jeder Song immer nur es darum geht, dass man jetzt Party macht und rumflext. Und
aber so die Kids wollen das. Die Kids wollen, dass die Fuffis da im Club rumgeschmissen
werden. Und das kriegen sie auch. Ja. Das kriegen sie ja genau von den Rappern, ob jetzt ein Capital oder so, der aber auch Songs hat, in denen er über seinen eigenen Schmerz und dass er depressiv ist und so weiter rappt. Und genau so muss man das halt auch machen. Also man muss auch
richtig.
Die Verantwortung, man hat nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass Rapper und Rapperinnen die krasseste Verantwortung für die Jugendlichen oder ihre Zuhörer haben, aber ein kleiner Teil auf jeden Fall. Also man hat schon auf jeden Fall ein bisschen Verantwortung und das bisschen, was man eben nur hat, da sollte, könnte man ja ab und zu mal einen schönen Song darüber machen.
Auf jeden Fall. Und aber letztendlich, man muss auch sagen, es ist ja dann trotzdem Unterhaltung, ne? Also auch egal über was du sprichst, wenn es keine Unterhaltungselemente dabei, dann hört die Kids auch nicht zu und das bringt dann auch irgendwann nicht mehr, ne?
Das ist immer wichtig, klar. Also Entertainment muss auch immer dabei sein. Das ist ja auch ein großer Teil von Rap, sich darzustellen und zu zeigen, dass man der Coolste ist und so weiter. Ist auch wichtig. Und das, solange die Jugendlichen dadurch eben auch mehr zuhören, passt es eben.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt reden wir nochmal ein bisschen, das war auf jeden Fall eher so Heavy-Themen. Jetzt reden wir ein bisschen so light, kommen wir nochmal zurück zum Thema Nürnberg. Gehst du gerne essen?
In Nürnberg?
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Was kannst du da in der Stadt hier empfehlen?
Kommt immer drauf an, worauf man Bock hat. Also
sag mir, wo du gerne Munchies gehst, wenn du halt gekiffen und du sagst, okay, ich gehe jetzt in die Stadt und hau mir was.
Dann gehe ich eigentlich am liebsten zu diesen Crepe-Ständen, die da bei der Lorenzkirche oft sind oder überall, die so Crepe anbieten.
Ah, okay.
Ja, das ist immer sehr, sehr lecker.
Okay, sind die gut, ja?
Die sind super.
Das habe ich noch nie probiert tatsächlich.
Ne, mit Nutella einfach drauf oder einfach nur mit Zimt und Zucker. Das ist immer super geil. Mhm. Sonst gehe ich gerne einfach so essen und ich wohne ja auch hier in Gostenhof und hier gibt es das La Locanda, das ist so ein italienischer Laden, so ein kleiner, süßer Italiener und super, super gutes Essen dort drin.
Geil.
Sehr, sehr, sehr so hochwertig alles, also man merkt auf jeden Fall, dass die Sachen frisch sind und es schmeckt einfach gut.
Okay, so. Machst du deutsches Essen eigentlich?
Kommt drauf an, also ich bin ein großer Fan von Dreim Weckler.
Oh, ja, Mann.
Mit Senf, richtig gut. Habe ich auch erst in
Nürnberg. Machst du LKW?
Was ist LKW?
Leberkäseweckler.
Das, ja, gut, ich bin ja aus gebürtig aus der Nähe von Augsburg, da sagt man Leberkäsesemmel.
Leberkäsesemmel, Hammer, oder?
Ja, super. Also, aber Dreimweckler finde ich da nochmal ein bisschen geiler.
Ich sag das jedes Mal, ich war eigentlich kein Fan von deutschem Essen, weil ich einfach in Berlin und Bonn kein gutes gegessen habe. Halt,
in
ne?
Berlin nicht?
Nee, kein deutsches Essen. Bürgerlich? Nee.
Ach so, deutsches.
Ja, wir reden jetzt von bürgerlich Essen. Mhm. Und dann bin ich ja nach Franken gezogen. Und da muss ich sagen, da bin ich ein Fan von dem Bier geworden. Also fränkisches Bier für mich persönlich. Das beste Bier auf der Welt. Hands down, Punkt. Und dann auch einfach deutsches Essen hier in Nürnberg. Also beim Hütten zum Beispiel oder in Bamberg, der Ahörnler. Und die haben so Krustenbratenbrötle. In Bamberg und die haben einen besonderen Ofen, dass der Fleisch so zart ist, richtig butterzart, aber die Kruste noch richtig knusprig ist. Und dann die tun dann so eine Scheibe, tun dann in einem Brot und dann entweder mit Krautsalat oder halt nur mal.
Ja, das ist so. Vom Schäufel, oder?
Ja, genau. Ja, ja.
Richtig gut.
Richtig geil, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und aber Nürnberg hat grundsätzlich einfach coole Angebote. Das hat mich echt überrascht. Und vor allem, es entwickelt sich ja immer mehr. Ne?
Voll.
Das ist also es ist so hipster geworden, die Stadt. Es ist unglaublich.
Ja, das ist vielleicht so ein bisschen der negative Punkt. Aber ich muss sagen, das Essen ist auf jeden Fall top, dass das da dazu gekommen ist. Der Käsekuchenladen, gibt es einen Käsekuchenladen in St. Johannes. Mhm. Der ist auch richtig geil. Der macht wirklich frische Käsekuchen jeden Tag.
Wie heißt das? Wie heißt
der
Laden?
Der heißt Käsekuchenstuben. Also als
Okay. Ja, da muss ich mal probieren.
Richtig gut. Der hat so herzhafte Käsekuchen, der hat aber auch süße.
Wie herzhafter Käsekuchen?
Ich glaube, der hat so, der hat Käsekuchen mit irgendeiner verrückten Füllung. Mit, ich will jetzt nicht sagen mit Hackfleisch oder sowas. Irgendwie so ein bisschen verrückt.
Herzhafte Käsekuchen, das muss ich mal probieren. Ja. Ich meine, Käse mit was Herzhaftes passt ja auch gut zusammen. Ne?
Ja, gut, aber ein Käsekuchen ist ja trotzdem immer so ein bisschen süß, aber sehr, sehr geil. Also
wirklich
gut. Sonst, was mache ich noch in Regenzeit? Das ist auch hier in Gossenhof. Das ist so ein thailändischer Laden. Die machen so Bowls. Das sind so eine Art Suppen immer mit.
Wie heißt das?
Regenzeit heißt der Laden.
Okay. Ah, Regenzeit, deswegen hast du gesagt. Okay. Ja.
Und das ist auch sehr, sehr gutes
Essen. Das kenne ich noch nicht. Ja. Ja. Aber wie gesagt, seitdem die Hipster hier sind, da merkt man, also wie, es ist auch negativ, aber auch positiv. Ne? Da merkt man, wo die Hipster sind, da gibt es einfach geiles Essen. Oft. Und da merkst du auch zum Beispiel, dass die Gegend sicherer ist. Ja. Mhm. Und es ist halt die, ja, ist schon eine Gentrifizierung.
Gentrifizierung, natürlich.
Und aber, ja, also irgendwann ist es unvermeidbar und ja.
Es ist halt immer so, ne, dass die Menschen dann gerne oder die Art von Leuten dann dahin ziehen, wo die Mieten erst kommen da Künstler hin, weil die Mieten billig sind. Und wenn die Künstler dort einziehen, möchten die gut betitelten Herren und Damen da auch hin, weil das einfach
cool ist.
Kreativ und toll ist, dass man in so einem künstlerischen Viertel wohnt. Und dadurch kommen dann irgendwelche Immobilienmakler hier an und sehen hier halt grüne Dollarzeichen und kaufen die Häuser auf und dann wird's halt alles teurer. Das ist leider, glaube ich, in jeder großen Stadt so.
Ja, und dann will man die Gegend ändern, damit die Bedürfnisse von den neuen Einwohnern halt befriedigt werden können, neue Restaurants und so weiter halt, ne? Und aber wie gesagt, ich finde es, ich fühle mich wie in meiner zweiten Heimat auf jeden Fall in Nürnberg führt. So, da habe ich mich nicht so, in Berlin habe ich mich nicht so gefühlt, in Bonn eigentlich auch nicht, aber hier komischerweise, wo viele sagen, Franker sind so ein bisschen kalt oder ein bisschen zurückhaltend, nur am Anfang tatsächlich, aber mittlerweile finde ich, ja, weiß nicht, vor allem für mich, also Ausländer, Bayern, weißt du, und, aber ich habe meine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung in Bayern bekommen. Und nicht in anderen Bundesländern. Gut, da habe ich ja studiert und nicht gearbeitet. Ja. Aber von daher.
Nee, das sehe ich genauso. Also ich habe auch ja ein halbes Jahr in Berlin gelebt. Habe in Berlin ein Praktikum gemacht. Und
da bei der Demenz?
Das war dann während dem Studium schon. Mhm. Ja. Und Berlin ist auf jeden Fall eine coole Stadt. Aber auch da habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Oder ich habe mich auf jeden Fall wohl gefühlt. Aber war am Ende dann auch wieder glücklich, zurück nach Nürnberg zu kommen. Weil man hier sich hier halt auch einfach, ich finde, dass Nürnberg eine Stadt ist, in der man sich sehr, sehr wohl fühlen kann.
Ja. Empfinde ich auch so.
Man ist ja sofort überall. Die öffentlichen Verkehrsmittel hier sind ja top. Also man kommt innerhalb von 20 Minuten aus Gostenhof nach Langwasser oder was auch immer. Und es geht alles hier super schnell.
Ja, man muss auch zum Beispiel die Freizeitsangebote betrachten, ne? Also hier hast du Landschaften, du kannst schnell nach Frankreich, du kannst schnell nach Italien, du kannst schnell nach Österreich.
Ja, Fränkische Schweiz ist auch
toll. Fränkische Schweiz ist hammergeil. Und von daher, da kann man auch hier gut in der Natur sein und smoken halt, ne? Und das hat man in Berlin zum Beispiel weniger, ne?
Ja, das ist alles wenig grün, ne? Ja, wobei, genau. Nürnberg könnte auch ein bisschen mehr Grünflächen, glaube ich, vertragen.
Also Nürnberg kann auf jeden Fall grundsätzlich mehr Grünsachen vertragen. Ja. Ich finde, wie findest du eigentlich in den Cannabis in Bayern? Also es ist schon heftig, wie die Polizei damit umgeht, ne? Findest du nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also klar, in Bayern sind wir. Es ist natürlich alles ein bisschen strikter bei allem als jedes andere Bundesland. Ich finde den Kontrast verrückt, wenn man sich das in Berlin anschaut, wo halt ganz offen damit umgegangen wird und die Polizei eben auch sagt, ey, wir haben auch eigentlich gar keinen Bock mehr, die Leute zu kontrollieren, weil es bringt nichts. Und in Bayern irgendwie jeder, der mit 0,1 Gramm in der Hose gefunden wird, auf eine Stufe mit Heroin-Dealern gesehen wird. Das ist leider, ich finde es voll schade, aber ich glaube, dass es die Leute trotzdem nicht davon abhält und das merkt man ja.
Ja.
Ja, das ist, je mehr Verbote man macht und je strikter man mit Sachen umgeht, desto mehr Leute werden sich dagegen aufwenden.
Ja, ein Kumpel von mir wurde halt mit 3 Gramm zum Beispiel erwischt. Also zum Glück wurde halt das Verfahren eingestellt, aber das wäre auch lustig gewesen, ne, für 3 Gramm. Also ich meine, what the fuck, so. Welche Schaden kann man überhaupt mit 3 Gramm Gras einrichten? Grundsätzlich so.
Kein.
Weißt du, ich meine, du kannst den 3 Gramm sogar direkt schlucken, dann hast du vielleicht den Trip deines Lebens so als Hash, also ein Hash-Brownies, aber ansonsten nicht. Machst du eigentlich Edibles?
Nee.
Warum nicht?
Das verwirrt mich zu sehr.
Schwer einschätzbar, ja, ne? Ja,
ist sehr schwer einzuschätzen, wann es wirkt, wie viel ich jetzt, wie stark es wirken wird oder eben nicht.
Ja.
Nee, da bin ich kein Fan. Aber ich finde es verrückt, wie du es gerade gesagt hast, dass in Bayern das so strikt genommen wird, dass man halt für 1-2 Gramm da auch direkt in manchen Fällen ja auch wirklich harte Strafen für in Bayern noch bekommt.
Auf jeden Fall.
Und wo andere Länder, irgendwie Nachbarländer siehst, wo es halt legal ist und wo die Menschen eine ganz andere Sicht darauf haben. Und ich glaube, dass das in Deutschland auch passieren wird, aber es noch auf jeden Fall ein bisschen dauern wird, bis hier eine Legalisierung da sein wird.
Auf jeden Fall. Und vor allem, ich habe eine Statistik gesehen von World Index, glaube ich, die besten Länder, um Kinder zu erziehen oder so.
Mhm.
War Top 10. Deutschland war Nummer 8, glaube ich. Und ich glaube, Nummer 4 war Kanada, Nummer 6 war Holland. Diese beiden Länder, da ist Gras legal, ja, und ist trotzdem geeignet, um Kinder zu erziehen. Weißt du, ich meine? Come on, Deutschland, so, weißt du?
Es dauert einfach. Ich glaube, Deutschland ist bei solchen Sachen, da brauchen sie immer noch ein bisschen länger.
Ja, auf jeden Fall.
Alles im Schneckentempo. Siehst du genauso ja auch mit dem Internet. Wir haben ja hier, wenn du hier irgendwie über eine Landstraße fährst, hast du einfach kein Netz.
Ey.
Da sitzt du genauso langsam.
Da kann ich stundenlang drüber reden, ne? Diese ganzen, also erstens, die Daten sind zu teuer in Deutschland.
Ja.
Also im Vergleich zu anderen Ländern. Aber allein.
Das ist ein guter Vertrag. 10 Gigabyte, 10 Euro. Das ist top.
Das ist okay. Das ist richtig gut, ja. Und grundsätzlich zu teuer und die Reichweite ist einfach auch nicht so breit. Also wenn du jetzt mit der Bahn fährst, dann viel Spaß halt damit. So, ne? Und auch mit der Digitalisierung. Ich finde es zum Beispiel scheiße, dass früher man nicht überall mit Karte zahlen kann.
Hm.
In Deutschland. Und vor allem im Restaurants, ja. In der Stadt, wo du weißt, da sind viele Touristen, ja, dann du kannst noch ein bisschen entgegenkommen, dass du sagst, okay, du kannst mit Kreditkarte zahlen oder so, aber hier ist, also mittlerweile natürlich durch Corona ist es viel besser, weil die Leute Bargeld nicht mehr anfassen will.
Ja.
aber das ist halt die positive Seite davon halt, ne?
Ja, das stimmt. Das mit den Karten ist ja echt krass, ne? Und dann, wenn du mit Karte zahlen kannst, dann irgendwie, wenn du dir jetzt nur ein Kaugummi irgendwie im Lottoladen holst, dann darfst du erst ab 10 Euro mit Karte zahlen und solche Sachen.
Ja, also das ist dir auch aufgefallen, oder?
Ja.
In Deutschland.
Voll.
Also,
das ist hier anders. Also wenn ich im Urlaub ja irgendwo bin, da brauchst du ja gar kein Bargeld im Endeffekt.
In Frankreich zum Beispiel, in Weihnachtsmärkten, in so einem kleinen Stand, ja, du kaufst irgendwas, du zahlst mit fucking Karte so.
Ja, ja.
Und hier war ich in so einem amerikanischen Restaurant essen und da denkst du, okay, da musste ja viel Amerikaner auch hingehen. Ne? Da kann man nur bar zahlen. Also,
ja.
Da denke ich, fuck, man, also das ist doch krass. Aber gut, aber dafür ist Deutschland sehr stabil, muss ich sagen. Da kommt nicht so viel Trend rein und raus. Das ist auch angenehmer. Das ist halt nicht so wie in Asien zum Beispiel. Die machen bei jedem Trend mit halt. Ne?
Mhm.
Und in Deutschland macht nicht jeden Trend mit. Aber bei bestimmten Sachen, die sind auf jeden Fall viel weiter hinten. Ne?
Ja, also Digitalisierung, da braucht man sich nicht, braucht man nicht ehrlich miteinander sein. So, da ist Deutschland auf jeden Fall sehr weit hinten. Da ist fast jedes andere Land, glaube ich, weiter als Deutschland.
Wahrscheinlich in dem sozialen Bereich auch sehr, überhaupt nicht digitalisiert, oder?
Ja, wenig. Aber der soziale Bereich ist auf jeden Fall gut in Deutschland. Das
okay.
Könnte auch besser sein, aber
achso, im Vergleich zu
anderen Ländern,
das stimmt,
ist es
auf jeden Fall.
Ist es besser zu leben, wenn man nicht immer schnelles Internet braucht.
Ja. Hast du eigentlich einen Vergleich zum Beispiel bei der sozialen Arbeit mit Jugendlichen, einen Vergleich mit anderen europäischen Ländern eigentlich?
ich bin ja, also ich bin halb Bosnier.
Okay.
Also meine Mama ist aus Bosnien, die ist damals aus dem Krieg nach Deutschland geflüchtet. Mhm. Und ich weiß halt so ein bisschen, wie es dort abgeht. Und die hatten natürlich auch dem Krieg geschuldet sehr wenig soziale Arbeit. Ja? Und in diesen Ländern da unten ist es ja auch oft so, dass Deutschland mit Hilfsorganisationen dort unten eben so Tochterfirmen aufmacht, weil die Länder selber ihre soziale Arbeit nicht finanzieren können.
Ah,
dann wird es auch eben so versucht, denen zu helfen. Aber da ist Deutschland besser als viele andere Länder.
Sorry. fast gehustet. Da muss ich mal kurz trinken. So, wir kommen jetzt langsam zu Ende.
Yes. Also, wie lange haben wir denn?
Eine Stunde, Mann.
Echt?
Ja, eine Stunde von Minuten, ja. Schon krass, oder?
Verrückt.
Ja, also das ist echt so, wenn man Weed raucht, da kann man stundenlang sich über alles unterhalten halt, ne? Und ja, lustigerweise, zum Beispiel bei unserem Podcast, die Hirnsauna-Folgen, wo wir einfach über alles reden oder über ein bestimmtes Thema reden, ist viel überdurchschnittlich lang zugehört, als wenn ein, ich sag mal, weiß nicht, Experte oder irgendwo über ein bestimmtes Thema redet, weißt du? Mhm. Weil ich glaube, wenn man über, weiß nicht, Gott oder so redet oder über Religion oder über Leben oder über Tod, da ist der Zugang einfacher, ne? Also jeder hat eine Meinung über Leben.
Ja. Ich höre auch lieber die Podcasts, in dem halt Leute irgendwie einfach miteinander über alles reden, weil man fühlt sich dann immer so ein bisschen, als ob man mit dabei ist bei dem Podcast.
Ja anstatt einfach jemand erzählt über seine Firma oder so. Ja, was ich meine?
Ja, oder das Thema Steuererklärung im Jahr 2020. Also
ist auch wichtig, aber jetzt zum Reinhören.
Muss ich nicht hören, wenn ich zu Hause putze.
Ja, genau. Und hörst du generell Podcasts?
Ja, auf jeden Fall. Im letzten Jahr habe ich angefangen, wirklich viel Podcasts zu hören. War davor irgendwie nie ein Fan davon, weil ich immer das Gefühl eben hatte, man muss immer voll konzentriert sein, weil die Leute immer über ganz bestimmte wichtige Themen reden. Und dann habe ich aber selber auch Podcasts gefunden, die mir halt sehr gefallen. Und dieser Joe Budden Podcast aus Amerika ist sehr, sehr gut.
Sehr lustig.
Ja, da geht es eben um Hip-Hop und Lifestyle und alles, was irgendwie auch mit natürlich auch die jetzige Geschichte, was jetzt dort abgeht, die bereden alles. Und das ist sehr cool, um das einfach auch im so nebenbei zu hören.
Ja, vor allem Joe Budden war ja auch ein richtig erfolgreicher Rapper.
Und ein sehr guter.
Und deswegen kann er auch ein bisschen so Einblick in der Rap-Industrie oder in den Rap-Game geben halt, ne?
Ja, ich glaube, der Podcast wird noch sehr, sehr wichtig in amerikanischem Hip-Hop. Da bin ich mir sicher.
Echt?
Ja.
Okay.
Also,
das kann auf jeden Fall sein,
die Leute dort, die Rapper, die ganzen Label-Chefs hören auch immer rein, wenn Joe Budden wieder anfängt, Migos zu dissen oder was auch immer zu machen. Ja. Und ich glaube, dass die da auf jeden Fall noch sehr wichtig sein werden. Und
hörst du viel amerikanischen Rap?
Den neuen fast nicht mehr.
Echt?
Da bin ich echt bei vielen raus, außer Roddy Ricch, den feiere ich sehr gut.
Wer?
Roddy Ricch,
okay.
Der Box. Der gemacht.
Ja. Der ist nicht schlecht, der auf jeden gut. Fall.
Ja. Sonst sehr viel Oldschool, beziehungsweise Mitte 2000er.
Magst du Kanye?
Komm. Nicht mehr.
Echt? Ah ja, okay. Ja, also musikalisch seit, also das letzte, also das Pablo-Album, das war sein letztes okay-Album. Mhm. Und danach war Schrott.
Jesus schon aufgehört. Also Jesus war noch cool.
Jesus ist dope, man.
Da waren echt coole Tracks drauf, aber danach, nee. Und wie er sich halt auch dann in der Öffentlichkeit gegeben hat und immer noch gibt, das ist für mich so, okay, mach ja. Dein Ding, aber ich brauch dich nicht zu hören.
Es ist auf jeden Fall eine 180 Grad Umwandlung von College Dropout Zeit.
Ja.
Ich war ja ein Riesenfan, ne? Und ich war eigentlich bei fast jedem Konzert, ich glaube, ich war viermal oder so, und ich habe tatsächlich bei dem Late Registration Album ein Meet and Greet gewonnen.
Ach krass.
Ja, Mann, ich habe noch ein Foto.
Hä? Wo war das?
In Köln, genau. Ach, nice. Da hat ein Radiosender auf jeden Fall so ein Meet and Greet verlost, und die Frage war, wer war der Tour-DJ von Kanye West, und da war in der Zeit war der DJ A-Track. Mhm. Und das wusste ich halt, und dann habe ich gedacht, und dann die haben mich angerufen, ne, und ich habe gesagt, ja, du hast Meet and Greet gewonnen. Und ich hab echt versucht, einfach so cool zu bleiben. Wow, cool, okay, danke schön, ja, und so weiter.
Schauen, ne? Ob ich Zeit habe.
Ja, genau. Und dann, wann ist das und so weiter? Und dann habe ich dann, wie heißt das?
Aufgelegt.
Genau, dann habe ich aufgelegt und ich bin echt rumgesprungen. Ne? Ich meine, ich war ja da Anfang 20 oder so, ich war noch voll der Fanboy halt. Und ja, da waren wir da, aber das war echt nur kurz. Und der ist echt ein sehr schüchterner Typ halt so, ne? Und ich habe so gesagt, ich war bei dem ersten Konzert in Köln auch, bei dem College Dropout. Das Konzert war richtig krass. Mhm. Da waren bestimmt so 50 Leute nur, ja? Und das war der Background-Sänger. Weißt du, wer der Background-Sänger war noch zu der Zeit? John Legend, Mann. John Legend hat Klavier gespielt und dann hat er einfach immer mitgesungen. Fuck, also das war noch echt.
Wann war das?
So alt. Das war
2005 oder 2006?
Ja, das war, ja, auf jeden Fall. Das war ein Jahr nach dem College Dropout Release und dann waren die in Köln und keiner, also wirklich, keiner kannte ihn halt so, ne? Und waren da in so einem kleinen Raum und der kam mit so einem Polo-Shirt. Ein Sakko und Backpack und der ist dann einfach so rausgelaufen und dann stand da und hat einfach erstmal nichts gemacht so. Einfach sein Style. Und dann gibt's noch der Ivan Jasper, ja. Der jetzt mittlerweile auch sehr erfolgreich mit Brands und so weiter. Damals, der war ja noch sein Barber. Und was der gemacht hat, der hat einfach da gestanden und hat die Sachen von Kanye gehalten.
Seine Kleidung oder was?
Ja.
Ja.
Das war echt noch die erste Zeit. Ja, und dann kam Registration und dann hab Dings und dann das krasseste Konzert war von dem Album Graduation. Mhm. Das war das Konzert von in Oberhausen und das war fast wie ein Theater. Weil da gibt's dann, die Geschichte ist, der ist dann auf einem Planeten gestrandet und der muss da rauskommen.
Okay.
Und am Ende hebt dann quasi so einen Teil von der Bühne wie ein UFO. Und dann ist er dann quasi geflogen. Also ein richtig krasses Konzert.
Entertainment-mäßig und was der auf die Beine immer gestellt hat, auf seinen Konzerten, absolut Weltklasse, voll. Und seine Musik ist auch, also My Beautiful Dark Twisted Fantasy ist für mich
ein perfektes Album,
besten
oder?
Alben. Eins der besten aller Zeiten auf jeden Fall überhaupt im Rap so an sich.
Bin ich ganz bei dir.
Ja, und das muss man auf jeden Fall, deshalb fällt es mir auch so schwer, irgendwie neue Sachen von ihm, wenn ich die höre, kann ich das halt, es ist immer noch gut und ich, wenn ich ihn sehe, denke ich immer noch, Mann, aber das war der Typ, der Runaway geschrieben hat, so der Runaway gesungen hat.
Ja.
Aber ja, es ist schade, wie er geworden ist. Aber trotzdem, die alte Musik ist überkrass.
Ich glaube, der kommt mit der Aufmerksamkeit wahrscheinlich nicht klar, ne? Findest du nicht? Also seitdem der mit Kim Kardashian zusammen ist, ich glaube, das ist einfach eine ganz andere Aufmerksamkeit von Paparazzi,
ja,
als wo der noch gerappt hat. Ne? Und ganz ehrlich, du als Mensch, ja, wenn du jeden Tag damit konfrontiert wirst, da drehst du durch.
Ja? Er ist ja nicht der Erste, der irgendwann ausrastet, nee. Weil die so tief in dein Privatleben gehen und die überhaupt keine Privatsphäre mehr lassen. Das ist ja dann auch irgendwann verständlich.
Viele haten auch zum Beispiel Justin Bieber, ne? Aber ganz ehrlich, in dem Alter, der hat es eigentlich einigermaßen gut geschafft. Also wenn ich an seiner Stelle wäre, ne, mit Millionen von Dollar, mit 19, 20, also ich glaube, ich wäre ganz anders geworden. So.
Voll, also der hat es auf jeden Fall hinbekommen, nicht so wie... Wie ist der eine von Kevin allein zu Hause? Der ist zum Beispiel danach ja auch, war auch recht jung, ein großer Star. Ne?
Und dann, Macaulay Culkin, ja, der kam genau, auch nicht klar, zum Beispiel.
Und jetzt ist er ja irgendwie sein dritter, vierter Entzug und so weiter. Mein Gott, ja. Ist halt schade.
Ich glaube, das ist auch die dunkle Seite von Fame, die man eigentlich überhaupt entweder nicht wahrnehmen kann oder nicht erfährt, weil viele versuchen halt immer diesen Fame zu haben, ne? Und aber ich glaube nicht, dass es so schön ist, wie man denkt so.
Es hat Vor- und Nachteile. Ne? Natürlich, jeder will irgendwie bekannt sein und erkannt werden von allen. Aber ich glaube, wenn die Leute dann merken, dass das halt richtig, also dass die überhaupt keine Grenzen mehr kennen, dann überlegt man noch zweimal, ob man das nochmal so machen wollen würde.
Auf jeden Fall. Ich meine, ich will ja auch, also zumindest, ich will ja, dass der Podcast auch bekannter wird und so weiter, ne? Und wenn jemand zu mir kommt, ey, ich feiere deinen Podcast, das gibt mir auf jeden Fall ein schönes Gefühl, ne? Das will ich auch immer haben. Aber ich möchte nicht, dass es irgendwie so strange wird, weißt du, dass die Leute dann, weiß ich nicht, mich verfolgen und dann mit mir die ganze Zeit Fotos machen wollen oder so. Ja, ja. Was ich meine? Ja. Also ich glaube, das wird komisch und ich glaube, vielleicht würde mich da auch ein bisschen verändern so. Und das will ich nicht. Ich will einfach, dass es alles so gechillt bleibt. Wie Joe Rogan.
Yes, und dann 100 Millionen kassieren.
Genau, so wie Summer Jam immer gesagt hat, Spotify macht mich behindertreich. So, ja. Also.
Das ist also der ist krass. Also dass er das echt geschafft hat, da jetzt so einen großen Deal an Land zu kriegen, so Respekt. Richtig gut von ihm.
So, jetzt kommen wir tatsächlich jetzt zum Ende. Yes. Also am Ende jeder Episode gibt es ja diese 5-Kanner-Fragen. Mhm. Und die Fragen sind immer gleich. Und wir machen das jetzt mit dir. Und ich kann die Fragen jetzt nicht auswendig. Und, erste Frage. Wie alt und wo warst du, als du das erste Mal gekifft hast? Und wie war der High?
16, auf einer Party und ich habe nichts gespürt.
Echt?
Ich habe gar nichts gespürt.
Was hast du geraucht?
Ich kann es dir nicht mal mehr sagen.
Nee, ich meine ein Joint oder?
Ja, das war so ein Joint, der dann in der Runde rumging.
Und, gemischt?
Ja.
Ja, okay.
Natürlich in Deutschland. Und ja, nichts gespürt.
Okay.
War nichts.
Und dann, wieso wolltest du dann nochmal probieren dann?
Weil ich glaube, weil ich nichts gespürt habe, so. Ich dachte, hey, ist das alles? Also ich habe irgendwie kein Gefühl davon bekommen. Und dann habe ich es halt nochmal gemacht. Und dann war so, ah ja, okay, jetzt kriege ich Hunger. Jetzt habe ich Bock, eine ganze Packung Chips zu fressen.
Und das zweite Mal war dann richtig gut?
Ja.
Okay.
Das war dann so, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt wirkt es bei mir auch. Ne? Ja. Das ist wie wenn du das erste Mal richtig besoffen bist, da bist du auch so, wow.
Hat es dir gefallen dann aber, den High?
War sehr entspannt. Ich bin auch sofort eingeschlafen.
Viele, die zum ersten Mal mit mir smoken, ne, die schlafen dann danach so. Die haben dann nämlich gesagt, ey, ich hab wie ein Baby geschlafen. Aber das ist der Vorteil, Mann.
Ja, voll.
Zweite Frage. Was war deine letzte Munchies?
Nougat-Bits gestern.
Oh, Nougat-Bits ist Hammer, Mann.
War vorgestern. Ja, die waren super geil.
Mit Milch oder nur so?
Ich kann sie, glaube ich, nicht mehr mit Milch essen. Mir geht's danach nicht gut, wenn ich so eine ganze Dings, so eine ganze Schüssel Nougat-Bits mit Milch esse. Einfach so ein bisschen gesnackt nebenbei.
Ja. Also wenn man Nougat-Bits ohne Milch einfach so Munchies, ne, dann weiß man, dass man Munchies hat.
Du isst die Nougat-Bits dann nicht so, sondern du beißt die so in der Mitte auf. Dann ist dann nur die erste eine Seite, wo so kaum Nougat drauf ist und danach die andere. Dann bist du beschäftigt und es schmeckt mega gut.
Oh, okay, geil. Wenn du mit jemandem smoken könntest, egal mit wem, ne, dead or alive, mit wem wäre das?
Bob Marley.
Okay.
Yes. Bob Marley wäre auf jeden Fall mein Traum gewesen immer. Mhm. Meine Mutter war schon immer ein Fan von dem, hat mir seine Musik früher mal gezeigt.
Ach, kiff deine Mama auch?
Nee, okay. Aber die hat einfach die Musik geliebt.
Okay.
Und deshalb habe ich das halt schon immer gehört und unendliche Dokus über ihn mir schon angeschaut. Ich bin großer Fan von seiner Idee, wie er Musik gemacht hat. Er hatte auch viel Scheiße gemacht in seinem Leben. Hat auch viel Kacke gebaut, aber mit dem hätte ich auf jeden Fall Bock gehabt. Jetzt, wenn man Alive noch nimmt, auf jeden Fall Snoop Dogg.
Nee, du musst eins aussuchen.
Ach so, darf ich nicht bei.
Nee.
Ja, ich bleib bei Bob Marley.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Und ich finde, ich war ja nicht von Anfang an so ein Fan von ihm. Und dann, als ich mehr gekifft habe und dann nochmal probiert habe, da merkt man, ah, okay, dafür ist das Lied. Was ich meine? Ja. Dafür ist diese Musik.
Und er war auch trotzdem auch immer richtig deep in dem, was er gesagt hat.
Auf jeden Fall.
Unglaublich. Und hat halt mitgegründet ein ganzes Musikgenre halt mit Reggae, ne?
Ja. Was machst du am liebsten, wenn du high bist?
Musik.
Ja?
Ja. Schreib dann einfach sehr, sehr gerne.
Okay.
Und
machst du die Beats selber eigentlich?
Nee, also sind meistens entweder von irgendwelchen Freunden und so weiter, die auch Beats machen, dass man sich da, dass die einem Sachen schicken. Man sucht von anderen Produzenten online coole Beats und so.
Okay, ja, okay.
Und dann schreibe ich Mucke.
Letzte Frage. Welche Emojis würdest du verwenden, um den Hai zu beschreiben?
Emoji?
Ja.
Den mit der Sonnenbrille. Der coole, entspannte.
Okay.
Genau sehen.
Cool. Ja. Eine oder mehrere?
Vier.
Vier Emojis mit Sonnenbrille.
Yes.
Ja. So tief hängt die Augen, ne?
Sieht man nicht über die Sonnenbrille.
Vielen Dank für die Zeit. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja, danke, mir auch.
Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Yes.
Dankeschön.